Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Pinguine im Cockpit, Lizenz zum Führen. Übrigens, diese Ansage habe ich nicht eingesprochen, die wird immer wieder wiedergespielt, sondern die mache ich jedes Mal neu. Ja, und das ist immer wieder der Einstieg in meine große Leidenschaft mittlerweile, die für mich erstmal eine völlig neue Erfahrung war, das Wissen über Podcasts zu teilen. Und es erinnert mich natürlich wahnsinnig daran, dass diese Art, auf sein eigenes Geschäft zu gucken, dass da so ein Perspektivwechsel manchmal unglaublich gut tut. Und das ist jetzt tatsächlich für mich durch das Podcasting passiert. Wie schaue ich eigentlich auf meine Arbeit als Führungstrainer? Wie kann ich dieses Wissen vermitteln? Wie kann ich das auch für andere machen? Übrigens ist daraus für mich, das wusste ich überhaupt nicht, ganz neues Geschäft entstanden. Wir verkaufen jetzt tatsächlich über das Unternehmen Kulturgut, meine Kollegin Kathleen Vogel und ich, Podcast als Führungstraining. Also wenn Sie das hier hören, dann war das jetzt mal ein kurzer Werbeeinblender. Dann melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie daran Interesse haben. Aber abgesehen davon, so ein Perspektivwechsel, eine andere Sicht auf die eigene Arbeit ist etwas, was einer Führungskraft durchaus ab und zu mal gut tut. Und wir haben in unserem Podcast so ein paar Anregungen schon mal geliefert, wie kann ich eigentlich einen Perspektivwechsel einnehmen, zum Beispiel mit dem Thema Werte. Also dass ich mal so ganz grundsätzlich mich frage, wie will ich eigentlich sein als Führungskraft? Was hält mich vielleicht ab davon? Wie gehe ich mit solchen Hindernissen um und so weiter? Das sind Fragen, die helfen einem bei einem Perspektivwechsel. Und heute möchte ich Ihnen aus einem völlig anderen Gebiet mal etwas vorstellen, was Ihnen auch helfen kann, auf Ihre Arbeit als Führungskraft mal völlig anders zu schauen. Und das ist eine Strategielehre. Bevor ich mit dem Thema der Führungstrainings angefangen habe, habe ich in meinem Unternehmerleben schon einiges gegründet, einige Unternehmen, wie soll man sagen, auf die Schiene gesetzt. Und dabei hat mich etwas immer begleitet, was ich ganz früh kennengelernt habe, schon 1994, und das ist die sogenannte engpasskonzentrierte Strategie, die mal ein Professor Dr. Mewes entwickelt hat, der mittlerweile gestorben ist vor einigen Jahren mit rund 90 Jahren. Und das ist aus meiner Sicht ja also etwas, was jede Führungskraft kennen sollte. Es ist eine Strategielehre, die ich Ihnen heute mal etwas nahe bringen möchte, die mir helfen kann, auf meine Arbeit als Führungskraft völlig anders zu gucken, die ursprünglich entwickelt wurde, um ja eine Unternehmensstrategie zu entwickeln oder auch im Marketing. Also wie erziele ich einen Sog bei meinen Kunden? Das ist eine zentrale Frage, die die engpasskonzentrierte Strategie beantwortet. Und diesen Kundensog auszulösen, wie das funktioniert, das hat dieser Professor Mewes in seiner Strategie einzigartig gut beschrieben. Aber diese Prinzipien lassen sich eben nicht nur auf ein Unternehmen, auf das Marketing anwenden, sondern auch auf die Arbeit als Führungskraft. Indem ich nämlich zum Beispiel auf meine Mitarbeiter mal schaue, wie auf Kunden. Also wie kann ich eigentlich erreichen, dass Mitarbeiter besonders engagiert sind? Was löst so eine Art Sog aus? Was erhöht die innere Bereitschaft? Naja, das funktioniert so ähnlich wie bei der Anziehungskraft auf Kunden. Natürlich sind die Rahmenbedingungen etwas andere, wir haben Arbeitsverträge und so weiter. Aber das Grundprinzip, was sorgt dafür, dass Menschen begeistert einer Sache folgen, dass sie sich bei etwas besonders stark engagieren, das ist tatsächlich bei Kunden und Mitarbeitern ähnlicher, als viele Führungskräfte vielleicht denken. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, mal eine Strategie, die eigentlich aus der Kundengewinnung kommt, mal auf das Thema Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzuwenden. Diese engpasskonzentrierte Strategie wurde von dem Professor Mewes mal entwickelt in den 50er, 60er Jahren, als er sich ja mit der Frage beschäftigt hat, warum sind eigentlich manche Menschen viel erfolgreicher als andere? Und er hatte damals einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Buchhalter und Kaufleute ausgebildet. Und er hat dann bei seinen Absolventen seiner Kurse dann einige Jahre später festgestellt, dass einige überdurchschnittlich erfolgreich waren. und andere eben nicht. Obwohl die Eingangsvoraussetzungen sehr ähnlich waren. Also es gab keine Unterschiede im Kapital oder in der Intelligenz, was auch immer. Und da hat sie natürlich gefragt, wie kommt das, dass manche um den Faktor 10 oder sogar noch viel mehr erfolgreicher waren als andere. Und hat dann natürlich entdeckt, ist ja eine Strategielehre, das hat was mit der Strategie zu tun. Und er ist dann in seinem Leben dieser Frage immer wieder nachgegangen, wie kann ich das erzeugen? Also nicht, wie kann ich es hinterher erklären, sondern wie mache ich das? Und daraus hat er diese Strategie entwickelt, von der es einige sehr, sehr prominente Umsetzungsbeispiele gibt. Zum Beispiel die Firma Kärcher, die von einem kleinen Unternehmen zum Weltmarktführer wurde, indem sie eben sich, als sie völlig verzettelt waren und die Witwe des Firmengründers damals verzweifelt, kann man schon sagen, Hilfe gesucht hat, um aus dem Unternehmen, das machte so im zweistelligen Millionenbereich Umsätze, um daraus eben ja ein gesundes Unternehmen zu entwickeln, denn sie waren in einer schweren Krise. Und sie hatten mehrere Geschäftsfelder. Es ging, irgendwas war mit Bootsrümpfen, es ging um Medizintechnik und sie hatten auch Reinigung von Militärfahrzeugen mit Wasserdampf. Und dann hat sie einen Geschäftsführer damals engagiert, der diese engpasskonzentrierte Strategie versucht hat umzusetzen. Und der damals dann die Zielgruppe der, ich glaube, es waren die Fassadenreiniger, entdeckt hat und geguckt hat, was haben die eigentlich für einen Engpass, für ein Problem und wie kann ich das mit meinem Wissen besser lösen als andere. Und daraus wurde dann diese Erfolgsstory und im Rahmen oder in dem Zeitraum, in dem dieses Geschäftsfeld sich entwickelt hat, haben sie dann nach und nach die anderen Geschäftsfelder eingestellt und wurden zum Weltmarktführer in dem Thema Reinigung durch Wasser oder mit hohem Wasserdruck. Und das ist ein tolles Beispiel dafür, wie man, wenn man sich auf die Engpässe seiner Kunden konzentriert und dafür eine innovative Lösung entwickelt, wie man da zu exponentiellem Wachstum kommen kann. Der Mewis hat da viele Anleihen aus der Natur genommen, wie sich in Nischen Wachstumserfolge erzielen lassen. Also es gibt da wahnsinnig viel aus der Evolutionsforschung, aber es gibt eben auch tolle Unternehmensbeispiele. Kisa Training ist zum Beispiel eins, das weil entstanden ist von dem Herrn Kisa, der Boxer war und er bei einem Training oder Wettkampf sich verletzt hat und der Arzt ihm dann gesagt hat, sie sollen sich ausruhen. Und ein Trainer ihm gesagt hat, nein, du machst jetzt Krafttraining. Und er hat festgestellt, er hat dann auf seinen Trainer gehört, dass er sehr, sehr viel schneller wieder fit war, als wenn er sich einfach nur ausgeruht und quasi erholt hätte. Und daraus entstand dann das Kisa-Training. Und er hat also Krafttraining gemacht und er hat einfach nicht einfach nur Bodybuilding gemacht. Das wäre damals in den 50er, 60er Jahren oder wann er es gegründet hat, sicherlich sehr modern gewesen vielleicht. Sondern er hat sich überlegt, welchen Engpass kann ich eigentlich mit meinem Krafttraining lösen. Und das war im Grunde genommen die Regeneration. Also das heißt, die Erholung eben jetzt bei ihm nach einer Verletzung. Und er hat sich am Anfang von Kisa-Training auf das Thema Krafttraining zur Stärkung des Rückens konzentriert. Also sein Slogan war damals, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz und ist damit zu einer der erfolgreichsten Fitnessketten geworden mit wahnsinnig guten Kennzahlen, also kurze Verweildauer der Kunden nur im Studio, immer nur 30 Minuten für ein Training, kein Schnickschnack, keine Sauna, kein Wellnessbereich, keine Bar und so weiter und hat damit mit vielen anderen Dingen auch noch überdurchschnittliche Erfolge erzielt. Er hat sich auf die Engpässe seiner Kunden konzentriert. Es gibt noch viele andere Beispiele, so jemand wie Vielmann, Winterhalter, Weltmarktführer für Geschirrspülmaschinen im gewerblichen Bereich und so weiter, die mit dieser EKS Erfolg hatten. Und ein letztes vielleicht noch, um quasi die Werbung für die engpasskonzentrierte Strategie damit auch abzuschließen. Professor Simon hat mal in seinem Buch Hidden Champions sich die Frage gestellt, was diese Weltmarktführer, die zum Teil in der deutschen Provinz sitzen, so wahnsinnig erfolgreich macht. Denn Hidden Champions, das sind Unternehmen, die in der weiten Öffentlichkeit häufig unbekannt sind, aber in ihrer Nische es zu Weltführerschaft gebracht haben. Und er hat in seinem Buch beschrieben, das einzig übereinstimmende Merkmal, was er gefunden hat, war, dass diese Unternehmen sich bewusst oder unbewusst alle nach den Prinzipien der engpasskonzentrierten Strategie verhalten haben. Und das war quasi der Ritterschlag für diese Strategie. Und ich habe die über viele Jahre als Berater und als Trainer selber praktiziert. Einmal in meinem ersten Unternehmen, ein kleines Beratungsunternehmen, mit dem wir damals dann in wenigen Jahren zum Marktführer in Deutschland aufgestiegen sind, in einer Nische, nur mit 6 Mitarbeitern. Und ich habe es dann einige Jahre auch als Trainer weiter vermittelt. Und es ist bis heute die Strategie, die mich bei all meinen Projekten ja immer wieder begleitet mit diesen wenigen Kernfragen. Und ich glaube, dass die eben für eine Führungskraft wichtig sind und die möchte ich Ihnen einmal jetzt kurz vorstellen. Es gibt ein paar Prinzipien in dieser engpasskonzentrierten Strategie und Sie können das übrigens alles auch nachlesen. Es gibt dazu ein großartiges Buch von Kerstin Friedrich. Sie gilt so als die führende Beraterin in Deutschland zu der engpasskonzentrierten Strategie seit vielen Jahrzehnten. Das große Einmaleins der Erfolgsstrategie. Und da ist das nochmal alles sehr, sehr ausführlich auch dargestellt. Die Prinzipien sagen also, ja, was ist so das, was ich glauben oder was ich annehmen sollte, und was im Grunde genommen die Voraussetzung ist, damit diese Strategie gut funktioniert. Eines dieser Prinzipien ist zum Beispiel, dass Fokussierung, Spezialisierung auch genannt, sehr, sehr sinnvoll ist. Also das heißt, nicht die Diversifikation ist gut, sondern es lohnt sich, seine Kräfte auf einen Punkt zu konzentrieren. Und auf welchen Punkt sollte man sich konzentrieren? Das ist natürlich der Kern der Strategie, eben das, was der Kunde als seinen größten Engpass empfindet. Also ich versuche, meine Kräfte auf einen Punkt zu konzentrieren und wenn mir das gelingt und ich dort eine gute Lösung finde, dann erziele ich damit einen großen Erfolg. Dann erhöht das einfach meine Durchschlagskraft. Ein weiteres Prinzip ist, dass immaterielle Werte immer vor materiellen Werten kommen. Also Professor Mewes hatte erkannt, dass die erfolgreichen Menschen und Unternehmen sich darum kümmern, immaterielle Werte zu erhöhen. Das sind solche Dinge wie Vertrauen. Also wenn mir Menschen vertrauen, dann kaufen sie von mir auch eher. Etwas, was jetzt ja zum Beispiel beim Thema Podcasting ein großes Thema ist, was im Marketing ein Thema ist. Wie erzeuge ich Vertrauen bei Menschen? Also immaterielle Werte können aber auch so etwas sein wie Image. Also was traut man mir zu? Das können auch Kontakte, ein Netzwerk sein in einer Zielgruppe. Also es geht darum, diese immateriellen Werte zu erhöhen und dann werden sich auch meine materiellen Werte erhöhen. Natürlich muss ich in der Umsetzung mir dann trotzdem noch Mühe geben, gutes Management sicherlich beherrschen. Aber Mewes hatte erkannt, wenn man diese immateriellen Werte erhöht, dass dann die materiellen Werte dem im Grunde genommen folgen. Und er hat dann neben diesen Prinzipien 7 Schritte formuliert, die zum Erfolg führen sollen und die, ich finde, eine sehr einfache Vorgehensweise sind, aber nicht ganz leicht in der Umsetzung. Oder wie die Engländer sagen, simple but not easy. Also ich glaube, die 7 Schritte sind schnell zu verstehen. Sie leuchten auch ein, obwohl sie zum Teil ja vielleicht ein bisschen gegen unsere Intuition verlaufen. Und die will ich Ihnen einmal kurz beschreiben. Und am Ende der Podcast-Folge bekommen Sie eben auch nochmal diesen Literaturtipp, sodass Sie, wenn Sie möchten, das auch gerne vertiefen können. In der ersten Phase von 7, also im Schritt 1, fragen Sie sich, was kann ich besonders gut? Was sind meine Stärken? Man nennt das in der EKS-Welt ein bisschen sperrig die Differenzeignung. Also was unterscheidet mich aus Sicht von anderen? Was nimmt man bei mir für Unterschiede wahr zu anderen? Also was kann ich auch aus der Wahrnehmung von anderen relativ gut? Das können irgendwelche Spezialkenntnisse sein, also bestimmtes Know-how, das können Erfahrungen sein, das können eben auch solche immateriellen Werte sein wie Beziehung oder etwas, worüber Sie verfügen. Und das ist übrigens der einzige Punkt in dieser gesamten Strategie, wo Sie sich mit sich selber beschäftigen. Bei allen anderen Schritten geht es immer darum, die Sichtweise des Kunden einzunehmen. Und so ist zum Beispiel schon der zweite Schritt in der Strategie die Frage, welchen Nutzen kann ich eigentlich mit diesen Stärken erzielen? Also welches, und das ist die Frage nach dem sogenannten Nutzenpotenzial. Welches Potenzial steckt eigentlich in meinen Stärken drin? Wozu kann ich anderen verhelfen? Das könnte jetzt sein, wenn Sie so eine Unternehmensstrategie haben, also hilft mein Produkt bei Kunden Geld oder Zeit zu sparen, macht es Dinge leichter? Zu was verhilft es den Kunden eigentlich? Und die Frage kann ich mir auch als Führungskraft stellen. Was kann ich eigentlich besonders gut und welchen Nutzen kann ich damit stiften? Welche Fähigkeiten habe ich vielleicht im zwischenmenschlichen Bereich, vielleicht im fachlichen Bereich? Wo verfüge ich über besondere Erfahrungen? Was ist das? Und dann, welchen Nutzen könnte ich mit diesen Stärken eigentlich stiften? Das sind die ersten beiden Schritte. Also meine Stärken und dann schon der andere Blick auf meine Kunden, in diesem Fall jetzt vielleicht auch Mitarbeiter, welchen Nutzen kann ich damit eigentlich bei meiner Zielgruppe stiften? Jetzt kommt die Frage 3 und 4 oder die Phase 3 und 4, jeweils mit Fragen verbunden. Die erste ist davon, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und das ist jetzt ganz interessant, wie der Professor Mewes eine Zielgruppe formuliert hat oder definiert hat. Eine Zielgruppe ist bei ihm nicht nach sogenannten demografischen Kriterien definiert, also wie alt sind Menschen oder Geschlecht oder Zugehörigkeit zu irgendeinem Kriterium, sondern bei ihm ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal für eine Zielgruppe, ob sie denselben Engpass empfinden. Das ist ganz interessant. Also meine Kunden unterscheide ich nicht mehr danach, aus welcher Region kommen sie, ja, oder was für eine Kaufkraft haben sie oder was auch immer, sondern welchen übereinstimmenden Engpass haben sie eigentlich? Wenn ich das jetzt beziehe auf meine Mitarbeiter, ist also auch die Frage, was ist es, was die so als gemeinsamen Engpass empfinden? Was haben die eigentlich für ein Problem? Und das ist auch schon die Phase 4, wo man das nochmal vertieft. Was ist der größte empfundene Engpass meiner Zielgruppe? Und das muss jetzt, das können nicht nur die Mitarbeiter sein, das können ja auch andere Bereiche im Unternehmen sein. Also was sind denn die Engpässe, die andere haben? Das können natürlich auch Engpässe von Kunden sein, die sie mit ihrem Team vielleicht lösen wollen. Dann wäre eben neben ihrer Zielgruppe nicht nur ihr Team oder ihre Mitarbeiterzielgruppe, sondern vielleicht auch eben externe oder andere Gruppen im Unternehmen. Es geht also darum, weg von einer produktorientierten Sicht zu kommen. Also in diesem Fall, was biete ich an? Was ist mein Produkt? Was kann ich anderen bieten? Sondern es geht um die Frage, welches Problem löse ich bei anderen? Das ist die Frage, die hier hinter diesen Phasen 3 und 4 steckt. Und das ist die zentrale Frage in der gesamten EKS-Lehre. Welches Problem für welche Zielgruppe löse ich eigentlich besser als andere? Das heißt, ich stelle mich in die Schuhe meiner Zielgruppe, überlege, was haben sie für Engpässe und wie kann ich die besser als andere lösen? Ein Engpass ist übrigens nicht unbedingt ein Problem. Ein Engpass ist auch definiert als ein starkes Bedürfnis. Also beides kann ein Engpass sein. Entweder ein empfundenes Problem oder ein starkes Bedürfnis. Und jetzt ist ganz wichtig, neben der Frage, welches Problem löse ich besser, dass es um einen empfundenen Engpass geht. Also es geht um einen Engpass, den meine Zielgruppe als dringend empfindet. Das ist jetzt ganz wichtig. Es geht nicht darum, welchen Engpass müssten Sie eigentlich haben, wenn Sie lange genug drüber nachdenken, sondern es geht um den Engpass, den Sie als dringend empfinden. Welches Thema haben denn eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Was sind denn Engpässe, die ich als Führungskraft lösen könnte? Also wir sind jetzt hier bei der Phase 3 und 4. Also wer ist meine Zielgruppe und was sind die größten empfundenen Engpässe? Wir machen das vielleicht mal an ein paar Beispielen klar. Also was sind jetzt Engpässe zum Beispiel von Servicekräften bei uns auf Gut Pronsdorf? Also wenn wir mal die Aushilfen nehmen. Was sind denn die empfundenen Engpässe? Naja, das ist ganz interessant. Also Schüler und Studenten, die sagen zum Beispiel, na, ich möchte an einem Wochenende möglichst viel verdienen. Das heißt, ich bin gerne bereit, viele Stunden zu arbeiten. Was ist das Maximale, was sie dürfen? Na, maximal 10 Stunden. Es gibt in der Gastronomie noch manchmal so Saisonregelungen. Aber da ist tatsächlich der Engpass, eine gute Auslastung zu bekommen und nicht nur einen Job zu haben, wo ich mal 4 Stunden arbeite, sondern eine möglichst lange Schicht habe. Das ist ganz interessant, ja, weil man natürlich denkt, lange Schichten sind eigentlich unattraktiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also hier war ein besonderer Engpass. Wir möchten an so einem Wochenende als Schüler ganz ordentlich verdienen. Das heißt, solange sie alt genug sind, also zum Beispiel ab 18, können sie auch gerne in die Endschichten. Und was haben wir gemacht? Weil diese Endschichten waren oft schwer zu besetzen. Also eine ganz simple Lösung könnte man jetzt sagen. Na, wir haben denjenigen, die die Open-End-Schicht machen, einfach den höchsten Stundensatz gezahlt. Haben da einfach ein paar Euro draufgepackt und sofort hatten wir kein Problem mehr, diese Schichten auszulasten. Und das war jetzt nicht einfach daraus entstanden zu sagen, hey, wir bieten jetzt hier Endschichten an, sondern wir haben uns einfach mal gefragt, was hat unsere Zielgruppe eigentlich für ein Thema? Was sind eigentlich deren größten Engpässe? Möglichst lange Schichten und möglichst gut verdienen. Na, daraus leitet sich ja wirklich ganz leicht dieses Modell ab. Das heißt, die fünfte Phase, die dann ja kommt in der engpasskonzentrierten Strategie, die ist die Engpasslösung. Ja, die fällt einem dann quasi fast auf die Füße. Innovation ist in dieser Strategie sehr, sehr simpel, weil ich mich ja einfach frage, wie kann ich denn den Engpass lösen? Und je besser ich den kenne, umso leichter geht das. Wir haben, wenn wir das mal nochmal durchgehen, was sind andere Engpässe, zum Beispiel bei Köchen? Also Köche haben ja, wie ich finde, einen wirklich, wirklich harten Job. Und was kann man tun, um hier die Arbeit vielleicht ein bisschen angenehmer zu machen? Und da sind wir lange bevor das in der gesetzlichen Regelung im Gespräch war, darauf gekommen, dass die 4-Tage-Woche ja wahnsinnig attraktiv ist. in diesen 4 Tagen da dann zwar ordentlich einen Schlag reinzuhauen, aber dann wirklich immer 3 Tage frei zu haben. Und wir haben gute Möglichkeiten natürlich jetzt bei uns im Eventgeschäft, wo sich die Hochzeiten aufs Wochenende konzentrieren, und konnten also dort auch sehr, sehr einfach das anbieten. Aber um darauf zu kommen, was sind denn eigentlich die Engpässe Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lohnt es sich natürlich, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Dafür gibt es einen eigenen Namen in dieser Strategie, das nennt sich Zielgruppendialog. Und ich hatte mal das Thema mit einem Unternehmer, der gesagt hatte, ich finde keine Baggerfahrer. Das war ein Abrissunternehmer und er sagte, ich finde keine Baggerfahrer. Und dann, er hatte schon einige, ein gut laufendes Unternehmen. Und er sagte, wir sind ein wahnsinnig starkes Team. Und das sagen uns auch unsere Baggerfahrer, aber da schreibe ich in die Anzeige rein und es kommt trotzdem keiner. Aber ich sagte, na, zeigen Sie mal Ihre Anzeige und was war drin? Naja, das, was in allen Anzeigen auch drin steht. Also wir versprechen Ihnen ein tolles Team, gute Arbeitszeiten, ordentliche Bezahlung und so weiter. Dann habe ich gesagt, naja, für diese Anzeige würde ich auch nicht kommen. Was kann ich jetzt anders machen? Na, ich habe mal vorgeschlagen, reden Sie doch mal mit denen, die Sie schon haben. Also Zielgruppendialog mit dem bestehenden Baggerfahrer mal zu führen, um mal zu sagen, was war der Grund, warum ihr euch für uns entschieden habt? Warum habt ihr überhaupt gewechselt? Denn das war ja noch eine weitere Frage. Gibt es, das war in Schleswig-Holstein, nicht genügend Baggerfahrer? Doch, die gibt es. Sind die alle zufrieden? Nein, sind die nicht. Ja, warum kommen die denn nicht? Naja, haben wir die Baggerfahrer gefragt. Ja, weil sie Angst vor dem Wechsel haben. Weil sie denken, ich komme vom Regen in die Traufe. Also haben wir uns überlegt, wie kann man diesen Engpass lösen, dass dieses Vertrauen entsteht? Und dann haben wir die gefragt, die bestehenden Baggerfahrer bei uns mal, welche Medien nutzen denn Baggerfahrer? Wie erreiche ich die überhaupt? Und man kommt sehr, sehr schnell zu einer Lösung, ja, die man im Marketing schon lange verwendet, nämlich Testimonials. Also einfach mal die bestehenden Mitarbeiter mal sprechen zu lassen, mal Weiterempfehlungsmarketing zu starten und zu sagen, ich mache nicht Mitarbeiterakquisition über eine typische Stellenanzeige in einem Portal, sondern ich verwende mal das persönliche Netzwerk und sage so, wie könnt ihr denn Freundinnen und Freunde davon überzeugen, zu uns zu kommen? Was würdet ihr tun? Und schon komme ich zu einer völlig anderen Strategie in der Personalgewinnung. Das heißt, wenn ich mir überlege, was sind denn eigentlich Engpässe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder in diesem Fall von Bewerbern und das über einen Zielgruppendialog rausbekomme, dann fällt mir die Innovation, die Engpasslösung relativ leicht. Das kommt mir auch gar nicht mehr als eine wirkliche Innovation vor, weil das ist ja nur eine Verbesserung in diesem Engpass meiner Zielgruppe. Und so ist auch eine Engpasslösung definiert, nämlich als eine Leistungsverbesserung im größten Engpass meiner Zielgruppe. Was sind also typische Engpässe bei Mitarbeitern? Das können solche Dinge sein wie Work-Life-Balance, die viele Führungskräfte ja eher nerven, ja, und sagen, oh, jetzt muss ich mich auch noch drum kümmern. Die Leute wollen ja heute gar nicht mehr arbeiten, die wollen nur noch 30 Stunden haben. Ah, okay. Das ist eine Sicht, die mir als Führungskraft wahrscheinlich nicht weiterhilft. Was für eine Chance könnte denn daran liegen, wenn ich jetzt genau hierfür passende Angebote entwickle, wie eben zum Beispiel so eine 4-Tage-Woche oder eben bestimmte Arbeitszeitmodelle, die eben genau solche Engpässe lösen? Andere Engpässe können vielleicht Urlaubsregelungen sein. Ja, vielleicht ist es besonders attraktiv, dass man einen langen Urlaub am Stück nehmen kann. Ja, vielleicht sind es Dinge wie, wie sind eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen drauf? In was für ein Team komme ich da eigentlich rein? Vielleicht sind es Engpässe der persönlichen Entwicklung. Was kann ich also dafür tun, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen? Was braucht es da? Sind es vielleicht besondere Fortbildungen? Was wünscht sich da ein Mitarbeiter? So, das heißt, als Führungskraft können Sie diese engpasskonzentrierte Strategie, die sich im Marketing von kleinen und von großen Unternehmen als extrem wirksam herausgestellt hat, wunderbar nutzen, indem Sie mal genau diesen Zielgruppendialog führen. Und wie bekommen Sie eigentlich Engpässe raus? Also die Frage nach Engpässen, die ist vielleicht so ein bisschen komisch, da kann man sich vielleicht auch nicht so viel drunter vorstellen. Und auch so eine Frage, was sind denn deine wichtigsten Bedürfnisse? Das können Menschen gar nicht so benennen. Und deswegen ist eine Frage, um das herauszubekommen, sowas wie, was sind denn jetzt für Sie oder was sind für dich die größten Herausforderungen in den nächsten 2-3 Jahren? Wenn du jetzt mal hier so an den Job denkst oder auch an deine Lebenssituation, was sind denn so die größten Themen, die dich beschäftigen? Ja, und vielleicht kommen dann solche Themen, Menschen, die kurz vor der Rente stehen, sowas wie Gesundheitsvorsorge oder ich weiß es nicht. Es gibt eine unglaublich große Anzahl ja von Engpässen. Und die herauszubekommen als Führungskraft sorgt dafür, dass sie eine andere Perspektive einnehmen können und über diese Schritte der engpasskonzentrierten Strategien zu innovativen Ansätzen kommen, die die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze erhöhen und die emotionale Bindung, über die wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen können. Und die engpasskonzentrierte Strategie ist dafür eine gute Anleitung. Ich habe jetzt hier die ersten 5 Schritte schon genannt. Der 6. und 7. Schritt, der ist jetzt für Sie als Führungskraft nicht unbedingt wichtig. Ich will Sie nur der Vollständigkeit halber nennen. Der 6. Schritt ist der Schritt der Kooperation. Es könnte ja sein, dass Sie einen Engpass bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entdecken, wie zum Beispiel bessere Kinderbetreuung und sagen, das kann ich alleine gar nicht lösen. Dann könnte so ein Kooperationspartner zum Beispiel eine Kita vor Ort sein, wo Sie vielleicht andere Öffnungszeiten vereinbaren und Sie das finanziell eventuell unterstützen. Habe ich bei einem Unternehmen erlebt, für die ich mal gearbeitet habe, die gesagt hat, wir machen, obwohl sie groß genug waren, keinen eigenen Kindergarten auf, sondern wir machen eine gute Kooperation mit einem Kindergarten vor Ort. Und das sind Dinge, die man auch schon als kleines Unternehmen hinbekommen kann. Was gibt es noch für Kooperationspartner, die Ihnen helfen können, die größten Engpässe Ihrer Mitarbeiter zu erledigen? Vielleicht ist es eine besonders hohe Arbeitslast, die empfunden wird als Engpass. Was kann ich dafür tun? Eben über Gesundheitsvorsorge, über Kooperation, vielleicht mit Dienstleistern. Und der 7. Schritt ist immer die Frage nach dem konstanten Grundbedürfnis. Das ist immer die Frage dahinter, ist das, was ich jetzt als Engpass entdeckt habe, etwas Vorübergehendes, was vielleicht nur kurzfristig besteht, oder steckt dahinter eigentlich mehr? Also so ein konstantes Grundbedürfnis können Sie gleich wieder vergessen, jetzt finde ich, weil das jetzt für Sie als Führungskräfte nicht so wichtig sind. Sondern es geht im Grunde genommen darum, was erhöht das Engagement, die Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das über einen Zielgruppendialog mal herauszubekommen und nicht sofort abzutun als etwas Lästiges, was Sie jetzt daran hindert, das größte Potenzial Ihrer Mitarbeiter zu realisieren, sondern etwas zu erkennen, wo drin eine Chance liegen kann. Also Hindernisse, die Mitarbeiter entdecken oder nennen, also Engpässe, sind oft eine großartige Wachstumsmöglichkeit. Ich hoffe, dass Ihnen diese Sicht auf Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hilft, vielleicht mal die Perspektive zu wechseln und als Führungskraft wirksamer zu werden. Ich freue mich wie immer über das Feedback und bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!